Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Da war viel Effizienz drin gestern auf St. Pauli. Werder Bremen sichert sich 3 Punkte gegen die Kiezkicker zum dritten Advent und steht auf Tabellenplatz 7, so zumindest der Stand an diesem Sonntagmorgen. Es ließe sich jetzt schon gut überwintern, allerdings eine Partie vor Weihnachten, die gegen Union, die steht noch an. Aber erstmal nehmen wir den Auftritt am Millerntor unter die Lupe. Ihr habt euch dazu wie immer fleißig gemeldet und ich konnte bei euren Beiträgen eine gewisse Euphorie raushören. Wer noch nicht weiß, wie das hier beim Nachspiel läuft. Ihr schickt eure Gedanken, Kommentare und Fragen zu den Spielen von Werder Bremen an die 0160 9821, dreimal die 8 und die 4. Und in unserer Realität bedeutet das dann, wir bekommen Nachrichten aus allen Lebenslagen von euch. Aus dem Stadion, aus der Kneipe und wie von Wilke aus Köln sogar vom Fahrrad. Wir liefern euch dann hoffentlich die passenden Antworten und mit dabei heute der Mann, denn alleine geht's natürlich nicht, aus dem Nebel, der vergangene Nacht wahrscheinlich erstmal eine Sauerstoffkur in Anspruch genommen hat. Mein Deichstubenkollege Daniel Koteus, moin du, hat St. Pauli dich wieder ausgespuckt?
Ja, sozusagen. Ich musste mehrfach kräftig husten auf dem Weg aus dem Stadion raus, aber dann ging's doch wieder. Ja, was ein Fußballabend. Alles drin, aus Bremer Sicht natürlich sehr erfolgreich und ja, ich freue mich drauf, mit dir drüber zu quatschen.
Ich freue mich auch. Sag mal, wie war die Stimmung dort nach dem Spiel? Die Nächte auf dem Kiez sind ja legendär, allerdings können sie auch trostlos sein, wenn Pauli verliert. Waren ja viele Werder-Fans vor Ort. Ich wusste sogar von einigen, die gesagt haben, wir haben zwar keine Karten, aber wir setzen uns trotzdem irgendwo auf dem Kiez in eine Kneipe, um das zu erleben.
Ja, waren super viele Bremer in der Stadt unterwegs gestern und was mir besonders gut gefallen hat, das war halt, ja, im Grunde eine Art Fußball-Happening, weil man weiß das, die Bremer und St. Paulianer Fanszene, die können sehr gut miteinander. Gab ja auch tolle Choreos von beiden Fanlagern vor dem Anstoß, die auch wirklich dann die Farben des Gegners jeweils mit eingebunden haben. Also wirklich tolle Bilder und rund um das Spiel gab es tatsächlich diesen riesengroßen Schulterschluss. Also vor der Partie haben die Ultras gemeinsam an Ständen ihre Sachen verkauft und nach dem Spiel haben mir mehrere Werder-Fans berichtet, ja, dass sie von St. Paulianern in Arm genommen wurden, die gesagt haben, Mensch, ja, war verdient, ihr habt das gut gemacht heute, geht schon in Ordnung und wir gucken, wie es für uns weiterläuft. Also null Aggressivität, null überbordende Rivalität, also das war wirklich, wirklich sehr angenehm da. So kann Fußball auch mal sein, gerne mehr davon.
So kann es mit Hamburg auch sein, ne? Wenn es der richtige Verein ist.
Gehört natürlich zur Wahrheit auch dazu, dass dieses gemeinsame, ich nenne es mal Feindbild, sicherlich auch verbindet. Die obligatorischen HSV-Rufe klangen natürlich auch an und da waren sich dann tatsächlich 30.000 Menschen sehr, sehr einig.
So funktioniert es dann halt gut. Patrick aus meiner Heimat im Sauerland hat uns geschrieben und zwar noch während des Spiels in der 80. Minute, das muss man ja erstmal hinkriegen und stark, er bringt Folgendes ein zum Thema Effizienz. Das war ja so die große Überschrift gestern zur Partie. Nachdem ich nach dem Leverkusen-Auswärtsspiel in der letzten Saison den großen Abgesang auf Ole Werner gestartet habe, kann ich nicht laut genug Abbitte leisten. Die letzten 3 Spiele hätten wir vor einiger Zeit eben noch nicht gewonnen. Die Mannschaft hat viel mehr Lösungen parat, ist viel variabler und sicherer geworden. Und Füllkrug hat recht. Wenn man ehrlich ist, gibt es keinen Spieler, der in diesem Team nicht besser geworden ist. Ja, Daniel, das gestern Abend war wirklich ein Spiel der gnadenlosen Effizienz. Das, was Patrick hier über die Reife der Mannschaft schreibt, gehst du da mit?
Ja, total. Das ist spätestens nach dem Spiel am Millerntor auch nicht mehr von der Hand zu weisen, weil wenn wir dieses Dreierpaket Pokalspiel Darmstadt, Auswärtssieg in Bochum und jetzt eben den Sieg gegen St. Pauli nehmen, dann sieht man ganz deutlich, dass sich da bei Werder was getan hat. Denn das waren ja das vorab allesamt Spiele, die jetzt nicht unbedingt von fußballerischem Glanz geprägt waren. Eher im Gegenteil, da ging es um Kampf, um Einsatz, um auch Meter, die wehtun. Und man sieht einfach, dass die Mannschaft A, was die Einstellung und Entschlossenheit angeht, wirklich bereit ist, jeden Meter zu gehen, der nötig ist. Und eben auch B, dabei bei sich bleibt. Also nicht ins Schlingern gerät, wenn der Gegner mal eine 10-minütige Phase hat, in der er vielleicht mal mehr drückt, sondern einfach inzwischen ja, eine Art Selbstverständnis entwickelt hat, die dieses Team eben auch über schwierigere Phasen in so einem Spiel trägt. Und das summiert sich natürlich dann von Spiel zu Spiel, in dem das gut geht, weiter auf. Und ich hatte gestern die Gelegenheit, mit mehreren Werder-Profis nach dem Spiel zu sprechen. Das ist ja immer das Schöne, wenn die Mannschaft gewonnen hat, dann sind die Kollegen auch alle deutlich gesprächsbereiter, als wenn sie dann doch eher enttäuscht Richtung Kabine stapfen. Und das haben von Marco Friedl über Marvin Ducksch bis hin zu Michael etc. alle unisono gesagt, wir sind als Team so sehr zusammengewachsen und so ein guter Haufen, das macht so einen Spaß gerade. Und das siehst du tatsächlich auch auf dem Platz, selbst wenn es sich nochmal nicht immer in wahnsinnig tollen Fußballfesten widerspiegelt, aber du hast immer das Gefühl, für dieses Team geht was und ja, das macht wirklich Spaß, dazu zu gucken.
Ja, ist eine ganz tolle Phase im Moment mit Werder Bremen. Also mir macht das auch richtig viel Spaß. Auch Florin aus Verl übrigens, die hat wieder geliefert. Einen sehr reifen Beitrag, um beim Wording zu bleiben. Hier ein Auszug. 3 Punkte zum dritten Advent. Besser geht's ja nicht. Ich bin positiv überrascht, wie souverän und verlässlich Werder momentan in den mental schweren Spielen gegen vermeintliche Underdogs punktet. Sei es in der Liga gegen Kiel, St. Pauli und Bochum oder beim Weiterkommen gegen unangenehme Gegner wie Paderborn und Darmstadt. Dann auch noch auswärts. Ich erinnere mich an Zeiten, in denen man das Gefühl hatte, in genau solchen Spielen wurden leichtfertig 2 bis 3 Punkte verschenkt. Woran liegt es, dass Werder momentan so viele dreckige Siege einfährt und auch mal zu Null spielt und das sogar trotz immer mal wieder verletzt, gesperrt fehlenden potenziellen Stammspielern? Jinma, Top, Stay, Agu. Ist Werder reifer geworden? Und wann soll Berg überhaupt mal in die Startelf, wenn er sogar nur von der Bank kommt, wenn Jinma und Top fehlen? Was hat Gröll dem eigentlich erfahrenen Berkules voraus? Also, auch Florin spielt auf die Reife an, insbesondere weil auch fehlende Stammspieler eben kompensiert werden. Und gleichzeitig blickt sie auf eine spannende Personalie, den Schotten mit dem Bart, Oliver Berg. Da gibt's ja die zwei Lager. Die einen sagen, Berkules ist der perfekte Joker und andere sehen ihn leistungsmäßig Stand jetzt vor Marco Gröll. Nach seinem Auftritt gestern, welche Rolle sollte ihm zukommen? Gestern kam er in der 68. Minute.
Ich glaube, dass bei ihm so ein bisschen der Fluch der guten Tat greift, weil er als Joker immer seine Szenen hat, ja auch gestern in der Schlussphase wieder eine Chance, den er vielleicht sogar machen muss, will ich nicht sagen, aber machen kann zum 3-0. Aber er ist wieder da, also hat seine Momente und funktioniert einfach gut als Joker. Und ich glaube, dass das so ein bisschen ja dafür sorgt, dass er in den Augen von Ole Werner für diese Rolle eben auch einfach prädestiniert ist. Weil wenn du als Trainer natürlich weißt, ey, ich habe da einen, den kann ich in der 60., 75., 80. bringen und der wird mir noch die Szene garantieren, die ich sehen will von ihm. Ja, dann weiß ich nicht, ob man sich um diesen Trumpf bringt und den in die Startelf stellt, wo er dann vielleicht Schwierigkeiten hat. Es gibt ja so Spielertypen, die einfach schnell in so ein Spiel reinfinden und dann da eher wertvoll sind. Zumal Olli Berg ja vor ein paar Wochen im Interview bei uns auch gesagt hat, dass er sich mit dieser Rolle auch sehr, sehr wohl fühlt. Mhm. Von daher glaube ich, dass ja die im Moment auch diejenige ist, die weiterhin für ihn vorgesehen ist. Und er da eher der Mann ist, der dann mit dem Bart von der Bank kommt, was ja dann auch immer Spaß macht. Also es ist auch am Millerntor toll, die Werder-Fans, als der sich dann an der Außenlinie bereit gemacht hat, ging so ein Raunen durchs Stadion. Also total kurios, dass der inzwischen ja eine echte Bremer Kultfigur ist und ja, einfach toll auch für ihn.
Aber das heißt, auch umgekehrt würde kein Schuh draus. Man könnte ja auch sagen, Gröll kommt diese Joker-Rolle mal zu, aber das passt nicht zu seinem Spielprofil?
Versuchen kann man das, klar, aber ich glaube, es liegt in dem Fall eher daran, dass man es von Bergs Seite aus betrachten muss, weil zu dem passt es gut. So, und Gröll ist halt so ein Wühler, so ein Arbeiter, der von der ersten Minute an irgendwie auch seine Meter macht, den ich gestern zwar in den allermeisten Aktionen eher unglücklich fand, weil er sich dann doch festgelaufen hat und nicht so die ganz prägende Figur vorne war. Aber ich glaube, dass das gerade auf die beiden bezogen aktuell eher von Berg erzählt werden muss, dass der nicht der schlechtere Startelf-Spieler, aber einfach der bessere Joker ist und sich Ole Werner in dem Fall dann so rum entscheidet.
Ole Werner übrigens gestern, klar, aufgrund des Ergebnisses recht gelöst in der Pressekonferenz, hat viele Fragen bekommen. Der Trainer von St. Pauli hat sich fast ein bisschen gelangweilt, hatte ich das Gefühl, weil irgendwie alle nur was von Ole Werner wissen wollen. Hast du es auch so wahrgenommen? Der saß da irgendwann echt mit abgestütztem Kopf und war, glaube ich, kurz davor, vom Stuhl zu kippen.
Ja, das kann man mal erklären. Mich hat das anfangs auch gewundert. Das hat sich dann aber, nachdem der offizielle Teil dieser Pressekonferenz vorbei war, ganz schnell aufgeklärt, weil es beim FC St. Pauli Pauli die Tradition gibt, dass der Trainer hinterher, wenn die Kameras aus sind, den lokalen Journalisten nochmal in einer kleineren Runde Rede und Antwort steht.
So.
Das gab es in Bremen auch lange, lange Jahre, wirklich unter, also seitdem ich diesen Job mache, Alex Nuri, Florian Kohfeldt, Markus Anfang, die haben das alle auch so gemacht. Da haben wir auch oft als Redaktion Nachrichten bekommen, Mensch, wieso fragt ihr nie was in den Pressekonferenzen nach den Spielen? Weil man natürlich denkt, ja, wenn ich den gleich eh nochmal quasi unter vier Augen sprechen kann, dann feuere ich ja jetzt nicht meine Fragen ab und das Fernsehen nimmt das auch alles mit auf, was da als Antwort kommt. Also das ist immer so ein bisschen mit Auge gespielt und genauso haben es die Hamburger Kollegen gestern auch gemacht. Ole Werner hat diese Bremer Runden vor dieser Saison abgeschafft, was uns Journalisten nicht ganz so geschmeckt hat im ersten Moment. Das führt eben dazu, dass wir jetzt während den Pressekonferenzen sehr, sehr viel fragen und er dann gestern auch entsprechend viele Fragen bekam. Aber ich bin mir sicher, im Nachgang werden die Hamburger Kollegen den Blessin auch noch reichlich gelöchert haben.
Aber das erklärt's. Ja, ich habe mich schon gefragt, was ist mit denen los, mit den Hamburger Journalistinnen, Kollegen? Warum hat sich da keiner gemeldet? Aber das ist deren System. Okay, auf jeden Fall hat sich Chefcoach Ole Werner ja gestern dann in der Pressekonferenz auch zum Thema Stabilität und Reife geäußert. Mal abgehoben auf die Entwicklung der Mannschaft, das Verständnis untereinander, die verbesserte Kommunikation. Also die Mannschaft, können wir festhalten, ist mehr bei sich. Wie fielen denn die Reaktionen der einzelnen Spieler gestern in der Mixzone aus? Du bist ja schon drauf eingegangen, ne? Die waren gestern redebereit, bester Laune. Aber gibt es da vielleicht nochmal so die eine oder andere Geschichte, die wir heben können?
Ja, grundsätzlich hast du tatsächlich allen angemerkt, dass sie gerade vor Selbstvertrauen strotzen, weil sie einfach auch wissen, dass sie sich auf gewisse Abläufe verlassen können. Und da fand ich den Punkt, den Ole Werner eben angesprochen hat, sehr interessant, weil der das Ganze ja jetzt auch nicht als Hexenwerk oder seine geniale taktische Idee verkauft, die ihm vor vier Wochen kam und plötzlich greift alles ineinander, sondern tatsächlich eher als, ja, ich hätte fast gesagt, schnöde Entwicklung. Und wenn man sich diesen Bremer Kader mal anguckt, es ist ja tatsächlich so, die kennen sich alle seit vielen, vielen Jahren, weil die Veränderungen in den letzten Transferphasen immer auch aus der wirtschaftlichen Not heraus sehr bedacht waren. Und dann hast du eben dein Gerüst von Zetterer im Tor. Gut, der ist noch nicht so lange Stammtorwart, aber ewig in diesem Team. Du hast Friedel als Abwehrchef. Stay ist im Mittelfeld auch schon ein bisschen länger dabei.
Velkovic, der richtig lang dabei ist.
Genau, dienstältester Profi, Feldspieler ja sogar. Dann hast du Marvin Ducksch vorne. Also die Achse dieses Teams steht. Die kommen menschlich sehr gut miteinander klar, das haben gestern gleich mehrere gesagt. Friedel sagte, glaube ich, wir sind ein richtig geiler Haufen, das macht voll Spaß mit den Jungs. Und daraus wächst natürlich auch Verständnis untereinander und eben dann auch so eine Art, ja, wie soll man das nennen, fußballerische Kommunikation. Ich finde, das kann man gut festmachen, auch an diesem Ball, den Michael Zetterer da, ich möchte sagen, Weltklasse auf Mitchell Weiser rausspielt, was dann das 2-0 auf den Weg bringt. Weiser weiß genau, wenn ich in diesen Raum renne und mein Torwart hat hinten den Ball, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass der das sieht und auch sehr, sehr hoch, dass er in der Lage ist, mir das Ding hier wohltemperiert irgendwie aufzulegen. Und genau das ist passiert. Und da sind eben so Abläufe, die hast du im Zweifel nicht, wenn du erst das dritte Mal zusammen auf dem Platz stehst, sondern das ist wirklich über Monate, Jahre einstudiert, gelernt und davon profitiert dieses Team im Moment sehr, denn daraus resultiert natürlich auch was. Und zwar diese Selbstgewissheit, okay, selbst wenn es fußballerisch heute nicht so super läuft, aber diese Momente, diese Automatismen, die können wir immer abrufen und die können uns nach vorne bringen. Das macht Werder im Moment so selbstsicher und was die Punkteausbeute und die reinen Spiele angeht, gerade einfach stark.
Ich finde das total spannend, weil Anfang der Saison war ja so ein bisschen die Sorge, dass man gesagt hat, ach, so diese ganzen Neuzugänge, die dazugekommen sind, ne, so ein Marco Grüll, der sich integrieren muss und dann natürlich irgendwie der Berg, der ja damals zur Disposition stand, da haben wir uns ja auch ein Stück weit Sorgen gemacht und haben gesagt, ob das wirklich gelingen kann, ja, und jetzt genau geht dieses Spielchen auf, was ja nochmal, also wahnsinnig viel Spaß macht, das gerade auch zu sehen und ich frage mich irgendwie rückblickend immer, wann ist da eigentlich dieser Knoten geplatzt? Oder ist es einfach dann die Zeit, die reif ist, wo dann ein Kader sagt, so jetzt sind wir an dem Punkt, wo eben dieses blinde Verständnis da ist?
Ja, ich glaube, das ist es tatsächlich. Und man darf das ja auch immer nicht, dieses Wort Entwicklung wird ja auch komplett inflationär gebraucht. Also wenn man das auf die Spitze treibt, dann machst du ja nach jedem Spiel Entwicklungsschritte. Und das ist sicherlich auch nicht falsch, weil das auf lange Sicht gesehen alles zu einer Entwicklung beiträgt. Aber man darf jetzt natürlich auch nicht davon ausgehen, super, diese Entwicklung haben sie gemacht, da ist jetzt wie so eine Gewinnstufe bei Wer wird Millionär, die ist erreicht, da fallen sie nie wieder drunter. Es schützt dich natürlich trotzdem nicht davor, dass auch mal wieder ein schlechteres Spiel dabei ist und in dem dann Automatismen nicht so greifen. Eine Tagesform spielt da natürlich auch immer mit rein. Der Auftritt des Gegners spielt da mit rein. Also Werder selber kann da ganz, ganz viel beeinflussen und das ist auch immer der erste Anlaufpunkt, wenn es da um die Bewertung geht. Aber natürlich gibt es auch viele andere Faktoren und man darf jetzt nicht zu euphorisch werden, weil ja im Moment es sieht gut aus und der Weg scheint wirklich zu passen, aber er bedeutet eben nicht, dass er nicht auch mal nach links und rechts vielleicht so ein bisschen noch in Schlingern kommt. Also das nur mal angemerkt, ohne da jetzt die große Spaßbremse geben zu wollen.
Nee, aber das ist ja wichtig, genau, dass nicht alle völlig overpacen jetzt und nur noch feiern, denn wir sollten ganz bremisch mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben.
Ja, aber das gefällt mir bei Mannschaft und Trainer eben auch gut. Da steht auch keiner in Verdacht. Also wir haben es gestern ehrlicherweise echt versucht. Ich habe im Grunde jeden gefragt, Mensch, jetzt für den Moment Siebter, ihr spielt aktuell um die internationalen Plätze mit. Wie ist denn das so? Und da war tatsächlich Marvin Ducksch der Einzige, der gesagt hat, ja, wenn man da oben steht, will man da oben auch bleiben. Aber so eine Ansage wie, wir wollen nach Europa oder das ist jetzt unser Ziel, die werden wir sehr wahrscheinlich bis zum Saisonende nicht von Werder hören. Ja. Es sei denn, es lässt sich irgendwann überhaupt nicht mehr leugnen, was schön wäre, aber bis dahin werden sie da mauern und bei sich bleiben, weil sie natürlich auch wissen, sag ich heute, ich will nach Europa und verliere nächste Woche gegen Union Berlin und komme vielleicht auch schlecht ins nächste Jahr. Ja, dann gehen die ersten Leute hin und sagen, ja, habt ihr da vielleicht zu früh geträumt? Hat das abgelenkt? Also
ja,
da kann ich die Vorsicht, um ehrlich zu sein, auch verstehen.
Das geflügelte E-Wort wird ja in unserer Community auch heiß diskutiert. Ja, die einen sagen, hey Leute, bleibt mal ganz, ganz locker. Und die anderen sagen, ja, träumen darf erlaubt sein. Aber ich sehe es auch so. Also lasst uns irgendwie schaffen, dass wir bei uns bleiben, ruhig, besonnen, Schritt für Schritt. Und genau, irgendwann haben wir vielleicht dann den Punkt, wo wir es mal ein bisschen ausführlicher beleuchten und aussprechen können.
Diese Mischung ist halt wichtig, was du sagst. Also träumen muss erlaubt sein, gerade bei so einem Verein, gerade in dem Umfeld. Man wäre irgendwie auch doof, wenn man das ausbremst und sagt, hey Leute, ey, wir sind Werder Bremen, wir wollen, wenn wir den Klassenerhalt schaffen, dann sind wir froh. Nee, na klar, musst du da auch Ambitionen äußern und irgendwie nach vorne gehen. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das Wort Europa intern überhaupt nicht auf dem Index steht bei Werder. Aber sie sind eben clever genug, sich da nach außen hin nicht unnötig unter Druck zu setzen.
Genau, lass es nach innen wirken, setz dir damit die Ziele, ne? Das Thema Priming, also was du Positives hörst, das kannst du dann auch verstärken, das wird sicherlich funktionieren, aber eben nach außen hin bescheiden bleiben, so, und dafür sind wir auch bekannt an der Weser. Ich würde gerne auf den zweiten Baustein neben dem Verständnis kommen, nämlich zur Taktik, die wollen wir nicht außer Acht lassen und hier kommt unser Deichstubenfreund und Analytiker Tobi Escher ins Spiel. Hören wir rein in seine verbale Kunst der tiefen Räume. Er hat die Partie folgendermaßen gelesen.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Reif und stabil, das sind zwei Adjektive, die man nach dem Spiel von Werder Bremen gegen St. Pauli auf die Bremer Leistung anwenden kann. Werder hat ja sicherlich kein Feuerwerk abgeliefert. Es war zunächst einmal ein typisches Spiel, wie wir es kennen. Werder hat in der typischen Formation angefangen, so eine Mischung aus 3-4-3, 5-2-3. Manchmal wird es auch zu einem 4-4-2 zum Beispiel abstößen, wenn Mitchell Weiser weit nach vorne rückt und Köhn sich ein bisschen zurückhält auf der anderen Seite. Formation ist aber im Endeffekt zweitrangig, diese Zahlenspiele. Worauf es ankommt, ist, dass Werder und auch der Gegner häufig sich in Mann-gegen-Mann-Duelle reinwerfen. Also auf dem ganzen Feld gegen St. Pauli entstanden wieder Mann-gegen-Mann-Duelle. Werder hat diesmal versucht, das mit langen Bällen zu lösen, das heißt, das Mittelfeld direkt zu überspielen. Das hat relativ selten geklappt. Nur einmal hat wirklich eine Kombination gut geklappt, als sie vom rechten Flügel aus flach rausgespielt haben, durchgespielt haben und dann den typischen Pass auf die andere Seite zu Köhn, der freistand. Und dieser eine gute Angriff hat eigentlich auch genügt, um dieses Spiel so halb für sich zu entscheiden, weil St. Pauli in der Folge es nicht geschafft hat, sich wirklich nennenswerte Torchancen zu erarbeiten. Bei Werder hat diesmal vor allen Dingen die Defensive herausgeragt. In der ersten Halbzeit hat man noch ein hohes Pressing gespielt, Mann gegen Mann. Auch die Abwehr ist sehr, sehr gut immer rausgerückt, nachgerückt, in die Zweikämpfe gekommen. In der zweiten Halbzeit hat man dann tiefer gestanden, hat dann eher aus einem tiefen 5-4-1 heraus das Spiel verwaltet. Und das hat dann auch in der zweiten Halbzeit ein Konter genügt, das 2-0 zu machen. Und danach hatte St. Pauli nicht mehr viele Chancen, eben weil St. Pauli auch nicht die offensiv starke Mannschaft ist, die das Spiel machen kann und dann auch noch viele Chancen sich erarbeitet. Also für mich war es ein ganz klarer Erfolg der Defensive, aber es war auch ein reifer Auftritt. Man hat wirklich kaum Chancen zugelassen. Ein Lob an Bremens Stabilität.
Ja, danke dir, Tobi. Also, beide Mannschaftsteile haben ihren Job gemacht, die Defensive und die Offensive. Das war ja in der Vergangenheit eher selten, denn wir erinnern uns, in der vergangenen Saison war es häufig entweder die Defensive oder die Offensive, die so einen leichten Leistungseinbruch hatte. Schön, dass das jetzt besser funktioniert, Daniel.
Ja, total, weil das die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht, dass am Ende Zählbares vielleicht sogar 3 Punkte rausspringen. Die Abwehr gefällt mir seit Wochen gut, weil sie das hinten sehr stabil machen. Ich finde, dass Niklas Stark der Mannschaft da auch gut tut, auch wenn er ausgerechnet gestern beim FC St. Pauli jetzt in meinen Augen nicht seinen Sahneabend erwischt hat, vielleicht auch so ein bisschen gehemmt durch die frühe gelbe Karte. Grundsätzlich finde ich es aber gut, dass er da auf der rechten Seite im Moment seinen Platz im Team hat. Ja, Marco Friedl in der Mitte ohnehin, über alle Zweifel erhaben, würde ich mittlerweile sogar sagen. Der macht das seit Wochen stark. Und auch Toni Jung auf der linken Seite. Also da braucht man sich um diese Dreierkette keine Sorgen machen. Die Verzahnung mit den Jungs im defensiven Mittelfeld davor funktioniert auch. Das ist echt eine gute Basis. Und ja, wenn wir beim Thema Effizienz sind, das wir vorhin ja auch schon hatten, dann macht der Angriff da zumindest jetzt gestern am Millern-Tor auch wieder einen deutlich besseren Job. Aber in Bochum im Grunde ja auch schon. Da gab es auch nicht viele Chancen, diese eine Ecke. Und dann hast du da 1-0 gewonnen. Also da passt im Moment vieles zusammen.
Ja, schauen wir doch mal auf die 24. Minute. Da ging das Ganze besonders gut auf. Derek Köhn, Hamburger Jung, trifft zum zweiten Mal für Werder, ausgerechnet gegen die Kiezkicker. Der ist ja in der Jugend des HSV groß geworden. Also der kennt die Rivalitäten der Stadt ganz genau. Und er hat es nach dem Spiel gesagt, gegen St. Pauli trifft er besonders gern. Wie hat dir denn seine Performance auf der linken Außenbahn generell gefallen? Du hast ihm die Note 2,5 gegeben.
Genau, er hat mir insgesamt gut gefallen. Natürlich beeinflusst auch durch das Tor, weil das macht er gut. Und auch daran sieht man in meinen Augen ein Stück wieder, da haben wir das Wort, Entwicklung. Weil vor ein paar Wochen gab es ein Spiel, jetzt muss ich überlegen, war das Frankfurt? Ich meine schon. Da kommt er auch in einer sehr, sehr guten Position, in einer vergleichbaren Position zum Abschluss, nimmt aber 1-2 Kontakte mehr und dann ist der Gegenspieler da und blockt ihn noch. Und gestern am Millern-Tor, ja, Ballannahme, einmal Kopf hoch, abgezogen, Tor. Also da hat er sich das deutlich zu Herzen genommen und ich fand ihn auf der linken Schiene ja sehr agil, immer wieder mit Vorwärtsdrang ausgestattet. Was ich mir wünschen würde, ist, dass wir von ihm noch ein paar mehr Flanken sehen, weil der hat echt einen starken linken Fuß und wenn der die Dinger da vors Tor bringt, das kann wirklich für viel Gefahr beim Gegner sorgen und da finde ich, kann er noch ein bisschen mehr machen. Aber insgesamt, ja, ein guter Auftritt und hat einfach gezeigt, dass sein Transfer im Sommer wirklich richtig war, weil ansonsten hätte sie jetzt auch echt ein massives Problem seit dem Ausfall von Felix Agu. Und da jetzt einfach einen Derek Köhn hinstellen zu können, das ja, spricht sehr für die Qualität des Kaders.
Ja, und damals standen ja noch so die Fragen im Raum, brauchen wir den wirklich? Ja, den brauchen wir, den Mann. Aber du sagst nachschärfen bei den Flanken, also das einmal kurz ins Hausaufgabenheft. Lass direkt vorne bleiben, auf Marvin Ducksch schauen, der für ein wunderschön rausgespieltes 2-0 gesorgt hat. Du hast es ja eben schon skizziert, wie es lief. 2 Kontakte und das Ding war drin. Gleichzeitig war das ja sein 50. Tor im Werder-Trikot, was er feiern durfte. Björn schreibt dazu, was kann man aus diesem Spiel mitnehmen? Werder gewinnt gegen Aufsteiger, das dritte Spiel zu Null. Wenn Stay nicht trifft, springen andere in die Bresche. Ein sauberer Arbeitssieg, der nach dem Unionsspiel höhere Träume weckt. Ducksch wieder an einem Tor beteiligt und wie. Ja, das war aber auch eine Parade. Also erst der Abschlag von Zetti, Weitergabe durch Weiser, Ducksch, der das Ding an den Innenpfosten legt. Kann man das eigentlich so trainieren? Du hast ja eben gesagt, das sind Abläufe, die natürlich dann wieder abzielen auf dieses Thema blindes Verständnis untereinander. Oder ist das jetzt so eine Situation, die letzte Woche im Training vielleicht permanent durchgespielt wurde gegen Pauli? Also in Vorbereitung auf Pauli?
Nee, jetzt explizit dieser eine Angriff nicht. Aber was es im Training schon zu sehen gibt, ist, dass Michael Zetterer diese Bälle trainiert. Nicht nur dann per Abschlag, sondern auch per Abwurf. Das ist ja einfach Stilmittel seines Torwartspiels, damit eben Räume zu öffnen und das Spiel schnell zu machen. Und er hat einfach auch eine Schusstechnik. Also den könntest du vom rein technischen her auch ins Mittelfeld stellen. Und der wird nicht negativ auffallen. Also wenn der in den Trainingsformen im Kreisspiel mitmacht, ist ein sehr, sehr, sehr guter Fußballer. Das siehst du während der Spiele ja auch, weil er mit eingebunden wird. Ja, und dass Weiser Bälle vors Tor bringen kann, ist auch bekannt. Das ist dann natürlich situativ, jetzt nicht am Reißbrett entworfen, war ja auch dann mehr oder weniger ein Konter. Das haben sie wirklich gut gemacht und Marvin Ducksch auch komplett humorlos den Ball da an den Innenpfosten gesetzt. Also so muss ein Stürmer sein. Ich habe ihn ehrlicherweise insgesamt nicht überragend gesehen am Millern-Tor, um nicht zu sagen eher blass. Mit dem Tor reißt er aber viel raus und dann bist du am Ende natürlich bei der Frage, ja, der Mann ist Stürmer und der soll Tore schießen und der schießt ein Tor, das 2-0, was fast eine Art Vorentscheidung ist, ja, dann kann der kein schlechtes Spiel gemacht haben. Also von daher, Job erledigt und alles gut.
Genau, aber da möchte ich gerne nochmal nachhaken, denn du hast in deinen Noten geschrieben, anfangs ging das Spiel komplett an ihm vorbei. Woran hast du das festgemacht?
Ja, erstmal ganz augenscheinlich daran, dass er so gut wie gar keine Szene hatte, sich also da wirklich nicht einbringen konnte. Er ist natürlich immer ins Kombinationsspiel eingebunden, weil er die Bälle vorne auch fordert. Das hat er auch gegen St. Pauli getan, hatte dann aber doch auch ziemliche Streuung so in der Passqualität. Da kam auch nicht jeder Ball an, da ging nicht jede Idee auf und dann ist das natürlich gegen so einen Gegner auch schwer für einen Spielertypen wie Marvin Ducksch, sich dann in Szene zu setzen. Das fällt vielleicht dann auch leichter gegen Teams, die selber mehr nach vorne gehen und dann hinten entsprechend Räume anbieten. Er hat, was mir wiederum gut gefallen hat, enorm fleißig gegen den Ball mitgearbeitet, aber dieses Kernding, vorne für Gefahr zu sorgen, das war halt lange nicht da und ich hatte wirklich das Gefühl, der tut sich ganz, ganz schwer damit, in dieser Partie anzukommen. Umso beachtlicher ist dann natürlich, dass er gleich mit seiner ersten nennenswerten Szene das macht, was er machen soll, nämlich treffen und ja, dementsprechend, wie gesagt, das abgeliefert, was er abliefern soll.
Ja, und Ducksch ist dann nach seinem Tor zum Mannschaftsarzt, Cironiz. Ja. Der muss vor der Partie irgendwie die passenden Pillen gehabt haben, so zumindest habe ich Ducksch nach dem Spiel verstanden. Was genau gab es denn aus der Arzttasche?
Was genau es war, weiß ich nicht. Ich glaube, die Rede war von Tabletten. Das sagte Marvin Ducksch am Sky-Mikrofon. Bei uns hat er hinterher in der Mixzone erzählt, dass es Medizin war, was ja im Grunde aber auch für Tabletten gilt. Also von daher werden es wohl Tabletten gewesen sein. Der hat Leistenschmerzen gehabt unter der Woche und hat vorher mit dem Arzt gesprochen, soll ich eine Tablette nehmen? Ich gehe mal von aus, dass es um den normales Schmerzmittel sich gehandelt hat. Und der Arzt hat gesagt, ja, mach mal lieber. Und ja, Marvin Ducksch sagte, das hat während des Spiels super funktioniert, hat sich gut angefühlt mit der Leiste und deshalb der Dank an den Doc für die Behandlung. Ja. Müssen wir mal bei der DFL nachfragen, ob der Teamarzt jetzt auch eine Cyst irgendwie gut geschrieben kriegt. Ich fürchte nicht.
Es war auf jeden Fall sehr transparent. Bei uns ging es so ein bisschen kreuz und quer. Wir hatten viele Leute zu Gast gestern und ich hörte nur irgendwie Ducksch über Tabletten reden vom Sky-Mikro und dachte mir so, oh, das ist vielleicht gar nicht so clever. Aber natürlich, das ist alles sauber, ist klar. Aber das zeigt eben auch mal, unter was für Schmerzen, die manchmal eben auf den Platz gehen oder eben ne, dann sich im Vorfeld die Frage stellen, was kann ich aushalten und was vielleicht nicht.
Ja, und dafür gibt es eine medizinische Abteilung, das stimmen die ab, das wird ja auch untersucht. Also Ole Werner hat es in der Pressekonferenz vorm Spiel bezogen auf Justin Ginma gesagt und wirklich fettrot unterstrichen, wir schicken keinen Spieler auf den Platz, der in irgendeiner Art Gefahr läuft, sehenden Auges in eine Verletzung reinzurennen. Also da wird sämtliches Risiko bei Ducksch vorher ausgeschlossen worden sein. Ja, und wenn es dann trotzdem nochmal ein bisschen zwickt, ja, wenn man dann irgendwie eine Schmerztablette nimmt, das ist, glaube ich, auch in der Bundesliga-Branche nichts, womit er jetzt ein Alleinstellungsmerkmal hat, um es mal so auszudrücken.
Definitiv. Du hast ja schon Micha Zetterer angesprochen, Man of the Match für mich gestern, hat seine Qualitäten als elfter Feldspieler wieder voll unterstrichen. Du hast es eben gesagt, der könnte auch gut im Mittelfeld eingesetzt werden. Der musste in der 69. einmal retten. Jens aus Osnabrück schreibt uns Folgendes zu ihm. Zetti mit der richtigen Antwort auf aufkommende Mäkeleien der letzten Zeit. Ja, der hatte ja zwischendrin so ein leichtes Formtief. Ist das jetzt mit dem Auftritt gestern überwunden?
Ja, ich glaube, da können wir einen Haken hintermachen. Ich bin da bei dir. Ich fand ihn in den letzten Wochen auch nie wirklich schlecht, aber hier und da wackelig, so bei hohen Bällen. Und es ist beim Torwart ja auch viel so Körpersprache und wie wirkt er. Und also da hatte er durchaus Luft nach oben, hat aber jetzt gestern gegen St. Pauli gezeigt, dass mit ihm komplett zu rechnen ist und auf ihn Verlass ist. Denn wenn du als Torwart, ich sag mal, deinen Basisjob erledigst, nämlich deinen Kasten sauber hältst, das ist ihm jetzt zum dritten Mal in einem Pflichtspiel in Folge gelungen, dann wirklich auch ja gefordert worden bist. Also er hat ja auch die eine oder andere Parade da zeigen müssen und war da auf dem Posten. Und darüber hinaus dann noch quasi als Kür den Treffer zum 2-0 einleitest, ja, dann hast du nicht viel falsch, aber ganz, ganz viel richtig gemacht. Und entsprechend viel Lob gab es für ihn hinterher. Ich habe mit ihm selber auch kurz gesprochen. Der war natürlich auch happy ohne Ende, aber auch ganz zurückhaltend und bescheiden. Ohnehin ein ganz angenehmer Typ, der, glaube ich, auch seine eigene Situation gut einordnen kann. Und ja, Clemens Fritz wurde da, der Sportchef, etwas deutlicher, weil wir da auch gefragt haben, ja Mensch, in Sachen DFB, das Thema hatten wir schon mal. Wiese hätte das denn verdient und was glaubst du denn da? Und ja, da sagte Clemens, dass er da fest davon ausgeht, dass auch beim DFB diese Auftritte registriert werden und dass es natürlich wünschenswert wäre, wenn da bald mal das Telefon klingelt. Und ich glaube, in Bremen und wenn die Leute ehrlich sind, vielleicht auch sogar in ganz Fußball-Deutschland gibt es keinen, der dann sagen würde, oh, wieso das denn? Also ja, ruhig mal anrufen, DFB, und den Mann mal einladen und so viel macht er nicht falsch.
Falls die Nummer nicht bekannt ist, einfach die Damen von der Vermittlung anrufen. Übrigens hatte die Nachricht von Jens zwei Teile. Sennelin hat großes Glück, dass es aktuell auf seiner Position keinen adäquaten Ersatz gibt. Gefühlt seit Wochen irgendwie neben sich. Die Note 4,5 von Onkel Kuteus fühle ich total. Onkel Kuteus, gibt's da irgendwie verwandtschaftliche Verhältnisse, von denen ich nichts weiß? Oder ist der Onkel deiner Weisheit geschuldet?
Neffen namens Jens, ja, habe, bei dem ich mich dringend mal wieder melden sollte. Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Ich beziehe das einfach mal auf meine onkelhafte Weisheit. nee, liebe Grüße an dich, Jens, unbekannterweise. Und danke für die Bestätigung mal einer Note. Das habe ich ja auch nicht so oft. Nein, Sennelin, für mich gestern auch schwächster Bremer. Ich mag das nicht, Einzelne rauszupicken. So, und will da jetzt auch irgendwie kein Fingerpointing machen, so auf keinen Fall. Aber von dem sind wir natürlich anderes gewohnt. So. Und wenn der schon nach ein paar Minuten einen blöden Ballverlust am eigenen 16er hat, wobei da muss man Toni Jung mit in die Rechnung reinnehmen in meinen Augen, denn der spielt ihn einfach auch unmöglich an. Ja, beim zweiten Durchgang dann auch mehrere so Wackler und blöde Ballverluste, dann ist das auf seiner Position, nämlich im Zentrum vor der Abwehr, höchst gefährlich und sensibel. Und das darf einfach nicht passieren. Und da ja, weiß ich nicht, ob da so ein bisschen am Ende des Jahres die Luft ausgeht. Also der kämpft im Moment so ein bisschen mit seiner Form. Und da frage ich mich dann manchmal, weil ich einfach gespannt auf diesen Spieler bin, ob man da vielleicht nicht einfach Skelly Alvero in so einem Spiel auch mal die Chance gibt. Ole Werner wird jetzt viele Gründe haben und erklären können, was jetzt im Einzelfall dann gestern zum Beispiel dagegen gesprochen hat. Aber ja, den würde ich gerne, ohne jetzt zu sagen, dafür muss der Lien unbedingt raus, aber den Alvero würde ich gerne grundsätzlich mal mehr auf dem Platz sehen, weil ich den als sehr spannenden Spieler empfinde.
Ja, der hat gestern nur noch den Abpfiff erlebt, aber Sennelin, ja, wir wissen, er kann das eigentlich besser und hat gerade nicht seine beste Zeit. So, über ein unschönes Thema müssen wir noch sprechen. Das ist die Pyro, die gestern sogar für eine Spielunterbrechung gesorgt hat. 12 Minuten ging das. Matthias aus Nordmoor hat dafür wenig Verständnis. Zu den Bengalos schreibt er. Erst wenn einmal ein Spiel abgebrochen werden muss oder wenn jemand ernsthafter verletzt wird, wird sich der scheinheilige Umgang mit der Thematik seitens der Vereine und Verbände ändern. Fakt, es gibt Observierungstechnik, mit der die Freunde des Feuers eindeutig bestimmt und zur Verantwortung gezogen werden könnten. Warum geht nicht mal eine Truppe von Bereitschaftspolizei in die Blöcke, holt die Zündler raus und bringt sie zur Anzeige? Antwort, Pyro in Maßen ist telegen, Sex sells. Gerade in Bremen gibt es doch einen Innensenator, der zu allem anderen seine Klappe recht weit aufmacht. Über das Thema habe ich mich mit Germain, Fanbeauftragter bei Werder, schon einmal eine ganze halbe Stunde am Telefon gefetzt. Auch mit Hubertus Hess-Grunewald habe ich das schon intensiv diskutiert, als er bei uns im Fanclub zu Besuch war. Ja, ich habe mich das gestern auch gefragt. Warum wird da nicht beherzter eingegriffen? Sind es die besagten Gründe, die Matthias hier anführt, oder ist das Thema einfach so wahnsinnig komplex? Ich meine, wir wissen, seit Jahren versucht man irgendwie den richtigen Knopf zu drücken, aber es gibt eben auch Ansätze, die komplett verpufft sind und immer wieder das Argument, Mensch, lass den Fans doch eben diese Stimmungsmache auf die Art und Weise, es soll gar nicht so unbedingt streng eingegriffen werden.
Ja, also komplex ist das Thema auf jeden Fall, weil es ja auch alles andere als ein neues ist und man bei der Suche nach einer Lösung immer noch keinen Millimeter weitergekommen ist. Also das muss man vielleicht eingangs erstmal festhalten. Von daher bin ich da so gesehen bei Matthias, als dass der sagt, da tut sich nichts und das nervt natürlich irgendwo, weil die Vereine das gestern im Stadion dann auch pflichtschuldig durchsagen. Leute, das ist hier verboten, aber natürlich wird es de facto geduldet. Ehrlicherweise sage ich aber auch, ich wüsste aktuell auch nicht, wie man es anders machen soll. Denn das, was eben in der Nachricht anklang, dass man da mal Bereitschaftspolizisten in den Block schickt, halte ich für keine gute Idee. Denn was wir dann für Szenen in den Stadien haben, wenn da auf einmal eine Hundertschaft oder was weiß ich was in den Block stürmt, um da Verursacher rauszuziehen und die dann zwischen 10.000 Menschen da, also dann haben wir im Zweifel irgendwie Blockaufstände oder keine Ahnung. Also das geht, das wissen wir doch alle, das geht doch nicht gut. Das halte ich also für keinen gangbaren Weg. die Vereine, wir haben das mit Werder ja auch immer mal wieder. Mir fällt zum Beispiel auf, dass in der Ostkurve im Weserstadion auch sehr viel Pyro gezündet wird in letzter Zeit. Da gab es meines Wissens nach eigentlich viele Jahre lang mal so eine Art Gentleman's Agreement. Nee, zu Hause nicht. Wir machen das auswärts. Zu Hause hören wir damit auf oder machen es gar nicht erst. Da hat sich also auch was geändert. Werder verweist immer auf den Dialog, den sie mit den Fans führen. Das ist ja auch gut, dass man miteinander spricht. Aber Ergebnisse fördert es eben auch nicht zutage, weil die Fans das, also dieses Abbrennen von Pyrotechnik, als elementaren und nicht verhandelbaren Bestandteil ihres Fußballerlebnisses, ihrer Fankultur sehen. Und das natürlich auch ja irgendwo eine ideologische Frage, eine Machtfrage ist, das aufzugeben, damit geben sie Einfluss ab. Also da wird von Fanseite aus, ich sehe da kein Einlenken und finde...
Aber vielleicht ganz kurz da mal reingegrätscht. Also wir müssen ja auch die anderen Menschen im Blick haben. Ne? Wir hatten ja das Thema im Weserstadion, das war glaube ich im vergangenen Jahr, diese Bayern-Thematik, ne? Als Brandsätze runter auf Familien gefallen sind, als der Block geräumt werden musste. Wir sprechen darüber, dass da Spieler eine Spielunterbrechung hinnehmen müssen. Marco Friedl hat gestern klar benannt, wie er das findet und auch was das mit den Spielern macht in so einer Partie. Ist es nicht so, dass dann auch der leidenschaftliche Fan an der Stelle sagen müsste, Mensch, das ist einfach ein bisschen zu viel, weil wir darauf, also weil wir eigentlich eine Einflussnahme nehmen, die wir so gar nicht wollen.
Das ist ja die riesengroße Ironie an der ganzen Sache, dass die Ultras ja, und das ist ja auch absolut authentisch mit ihren Choreografien und mit der ganzen Liebe und Leidenschaft, die in diesen Supports stecken, ihren Verein über alles stellen. Einerseits, das ist ja auch gut, ihm andererseits mit ihrem Verhalten aber nachweislich schaden, nämlich wirtschaftlich und auch sportlich. Also wirtschaftlich, ja, weil das wird wieder teuer. Die Werder-Fans haben ja genauso gezündelt gestern auch wieder am Millerntor. Auch da wird es wieder eine Rechnung geben für den Verein, die im Zweifel empfindlich ist. Aber natürlich stört das auch sportlich. In den meisten Fällen nicht, aber gestern allemal, weil dieses Spiel halt unterbrochen wird. Und Marco Friedl hat ja mehrfach wirklich das Scheiße-Wort in den Mund genommen und gesagt, das geht einfach nicht, das ist für uns bescheuert. Und auch angekündigt, da als Mannschaftskapitän nochmal den Dialog mit den Fans suchen zu wollen. Das ist auch richtig und das muss man sich bewahren, weil wenn man aufhört, miteinander zu sprechen, können die Probleme einfach nur größer werden. Ich sehe aber nicht, dass aus der Fanszene von sich heraus irgendjemand sagt, ja okay Leute, habt da recht, das lassen wir jetzt. Das ist für die ein so wichtiges Symbol und ein ja so wichtiger Punkt und da komme ich wieder zum Wort Machtfrage, darauf werden die pochen und da könntest du ja natürlich hingehen und sagen, okay, wenn ihr darauf pocht, dann pochen wir jetzt darauf, Verbote durchzusetzen. Aber dann kommst du auch an den Punkt, wie macht man das? Leibesvisitationen vor den Spielen, dann muss aber auch der normale Fan im Zweifel 3 Stunden vorher da sein, weil er durchsucht wird. Werder hat jetzt ja gerade an der Ostkurve vor ein paar Wochen erst diesen Wurfzaun aufgehangen, dass du von draußen nichts mehr zum Stadionumlauf hochwerfen kannst, Rucksäcke mit Pyros. Das hat es in der Vergangenheit auch gegeben, dass die Dinger auf diese Weise dann ins Stadion kamen, wenn die Fans an den Einlasskontrollen lange vorbei sind. Also Bemühungen gibt es da, aber das wirklich in letzter Konsequenz durchzusetzen, wird ganz, ganz schwierig, sodass ich da, ja, es ist unbefriedigend, weil einfach auch ärgerlich, dass eine kleine Gruppe an Leuten dann gestern dafür sorgt, dass so ein Spiel unterbrochen wird und da einfach so großen Einfluss auf so eine Veranstaltung nimmt. Aber ganz ehrlich, eine Lösung dafür habe ich so auch nicht parat gerade.
Okay, und ich verstehe aber auch, es ist einfach auch gar nicht der Wille von Verbänden und Vereinen zu sagen, es gibt drakonische Strafen, die abschreckend wirken. Nein, und damit fangen wir die Thematik ein. Das ist einfach nicht der Punkt.
Worüber reden wir nämlich nach so einem St. Pauli-Spiel? Wir reden über Sportliche, aber wir reden auch über Pyro. Und wir reden auch beim Werder-Spiel gegen Darmstadt, war es glaube ich, über die tolle Choreografie, wo quasi der Adventskranz in der Ostkurve brennt. Das sind natürlich alles geile Bilder, die dieses Produkt Profifußball, weil nichts anderes ist das ja in Augen der DFL, sexy machen, so wie es in der Sprachnachricht eben auch schon anklang. Und in den 90er Jahren waren vergleichbare Bilder noch mit südländischer Atmosphäre, hier und da sind die noch eingeordnet worden. Und das trägt dazu bei, dass dieses Produkt an sich attraktiver wird, auch wenn es für Einzelne, die in diesem Rauch sitzen oder gar irgendwelche Feuerwerkskörper abkriegen, natürlich unhaltbar ist, aber deswegen fand ich das Wort scheinheilig in der Nachricht eben ganz gut, weil einerseits sagen die Clubs, nein, das verbieten wir und das wollen wir nicht. Andererseits profitieren sie aber natürlich auch von diesen Bildern, weil die einfach zeigen, ey, da ist was los in den Stadien. Und ja, deswegen sehe ich dann nicht die letzte Konsequenz seitens der Vereine zu sagen, so, das unterbinden wir jetzt, koste es, was es wolle, weil das eben auch nicht so einfach geht.
Und es gibt eben viele, die gestern aus dem Stadion raus sind, beschwingt, wie beispielsweise Hauke. Der schreibt, genauso beeindruckend wie der Auswärtssieg war die Stimmung im Stadion. Ich hatte das Glück, in der Südkurve bei den Ultras St. Pauli ein Ticket zu ergattern. Im Gästeblock war es ja kaum möglich. Super Stimmung, die Fanfreundschaft vertieft sich. Sehr angenehm, hoffentlich bleibt St. Pauli erstklassig und das Duell wiederholt sich nächste Saison. Also das unterstreicht nochmal das, was du eingangs gesagt hast. Damit beenden wir hier die Pyro-Debatte, weil wir zwei werden damit nicht weiterkommen. Aber danke auf jeden Fall, dass du entsprechend reagiert hast auf das, was uns unser Hörer hier geschrieben hat.
Ja, klar.
Ja, und die Wiederholung, denke ich, die nehmen wir gerne. Ne? Nordderbys sind immer das Salz in der Suppe.
Ja,
ganz
mega.
Generell. Also. Ja, ganz generell noch zu den Auswärtssiegen von Werder übrigens, Daniel, haben wir noch eine Glücksformel reinbekommen, die uns Max aus Tübingen reinbringt. Er schreibt, moin Alex, kleiner Funfact zu Werders Auswärtsbilanz. Ich weiß, woran es liegt, wenn wir auswärts gewinnen. Ich bin nicht im Stadion. Vermutlich bin ich der einzige Werder-Fan, der ausgerechnet in Augsburg, Gladbach und Frankfurt war, sonst aber nicht. Die gute Nachricht, beim nächsten Spiel in Leipzig werde ich nicht sein. Und meine Werder-Kumpels haben schon weitere Stadionbesuche untersagt. Ja, Max, danke dafür, für diese Fun-Fact.
Ja, ich wollte auch gerade vorstellen, vielleicht den Nachnamen noch einmal nachliefern, Max. Dann können wir bei Werder auch ein offizielles Stadionverbot in die Wege leiten. Im Interesse aller, denke ich, wirst du verstehen.
Ich habe aber irgendwie auch das Gefühl, dass seine Kumpels das jetzt ganz gut im Blick haben, Max. Für dich tut's mir leid, aber du, es ist alles im Dienste der Sache. Ja, also heute, wir zwei erstmal durchstarten mit Kranz. Dann gibt's ja heute noch die DFB-Pokalauslosung, die wir mitnehmen. Und dann die Vorfreude auf das letzte Werder-Spiel vor Weihnachten, Samstag 15.30 Uhr zu Hause in der guten Stube. Markus macht dazu folgende Rechnung auf.
Jetzt sind wir Siebter. Jetzt wollen wir mal unken. Nächste Woche Freiburg muss nach Leverkusen. Mainz muss gegen Frankfurt ran. Wenn wir gegen Union gewinnen, da könnten wir uns ein richtig fettes Weihnachtsgeschenk machen.
Das sind heiße Winterträume. Und ich bringe noch eine Zahl rein, die mir meine Freundin Toppo heute Morgen reingeworfen hat. Die mag nämlich Statistiken. Letztes Jahr hatten wir an diesem Tag 14 Punkte, also nicht 22. Das ist ein Grund zu feiern. Aber wichtig, wir haben es schon gesagt, ist, dass wir ganz in Ole-Manier auf dem Boden bleiben. Oder vielleicht ein bisschen das bunte Zukunftsbild malen, das aber im stillen Kämmerlein. Du hast gestern das E-Wort in den Ring geworfen. Das lassen wir auch mal so ganz sanft im Raume schweben. Das war mit dir wie immer eine entspannte verbale Schlittenfahrt. Ich weiß, dass du noch auf den Weihnachtsmarkt willst. Ich weiß, dass ich jetzt noch ein paar Kekse hier backe. Wie heißt das? Aussteche auch vor allem. Erstmal ausstechen, dann backen. Ja, und dass ihr wahrscheinlich auch noch einen tollen Sonntag vor euch habt. Daniel, danke, dass du heute deine Zeit entsprechend hergeschenkt hast, ganz
ja,
im Sinne von
gerne.
Weihnachten.
Gerne.
Wenn ihr was habt zwischendrin, schickt uns gerne eure Stimmen und Meinungen an die 0160 98213 mal die 8 und die 4. Wenn ihr das gut fandet, lasst uns Liebe und 5 Sterne Deluxe da, darunter machen wir es nicht. Und wir verabschieden euch in diesen wunderschönen Adventssonntag. Cheers vom Nachspieldeich, zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts und sowieso überall dort, wo es diese Podcasts so gibt.
Mach's
ho, ho, Daniel, mach's
tschüss.
Gut. Tschüss.